Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Regionaljournal Basel heute mit den folgenden Themen. Scharfe Kritik aus dem Tessin. Nach dem Verkauf von der BATZ geht der Finanzier Tito Tettamanti mit Basel hart ins Gericht. Böses Aufwachen bei den Baselbieter Sparverein. Die Finanzaufsicht hat die altehrwürdigen Institutionen ins Visier genommen. Heikle Frage vor dem Basler Strafgericht. Sind Ärzte vom Basler Unispital schuld am Tod von einem Buschi? Und die Idee für einen Jurapark und Stolpersteine auf dem Weg dazu. Eine Geschichte in drei Kapitel. Es ist endgültig Winter. Das Wetter bringt überall Schnee und eisglatte Strassen. Am Mikrofon Christoph Ratz. Nach dem BATZ-Verkauf an Basler Grossherrgründer Moritz Sutter glätten sich die Wogen um die Basler Zeitung langsam. Die turbulenten Tage ums Basler Medienunternehmen haben aber auch heute noch Nachwirkungen. Diesen Morgen hat der Ex-Mehrheitsaktionär Tito Tettamanti, der mit seinen Plänen gescheitert ist, im Tessiner Radio RSI scharfe Kritik an Basel geübt. Über die Breitseite gegen Basel vom Finanzier aus dem Tessin, der Gaudenz Wacker.
Vor lauter Kritik an Basel, dazu gerade mehr, geht eine Äußerung vom Tito Tettamanti beim Tessiner Radio fast unter. Dabei ist sie bemerkenswert. Es geht um die Erfolgsrechnung zum neunmonatigen Batz-Obentür vom Tessiner Finanzier.
Finanziariamente non perdo soldi, faccio un piccolo utile.
Er hat mit dem Verkauf von der BATZ, wo immerhin 100 Millionen Franken Schulden in den Büchern hat, nicht etwa Geld verloren, sondern einen kleinen Gewinn gemacht, sagt der Tito Tettamanti. Ansonsten hat sich der Tessiner Finanzier jetzt frei von Sorgen um Abozahlen können über Basel äußern. Er mache sich Sorgen um Basel, die weltoffene Stadt.
Basilea, che è quella città weltoffen, come si dice in tedesco, aperta al mondo, città di cultura, dove sono dibattiti, eccetera. Purtroppo questa minoranza sta trasformando Basilea in una città di provincia parrocchiale, limitata, dove l'opinione degli altri non è ammessa.
Eine Minderheit hat Basel in eine Provinzstadt verwandelt, wo die Meinung der anderen nicht zugelassen würde. Anlass für die Kritik von Tito Tettamanti ist ein Gastbeitrag, den Christoph Blocher in der Basler Zeitung geschrieben hat. Auf diesen Gastbeitrag aber hat es Basel einen Sturm von der Entrüstung gegeben. Über einen Beitrag vom politischen Gegner von Christoph Blocher, dem Schriftsteller Adolf Musch, hat sich hingegen niemand aufgeregt. Das sei Intoleranz und ein Zeichen von wenig Intelligenz, sagt der Tito Tettamanti.
Ora, questa è intolleranza. E l'intolleranza è segno anche di poca intelligenza.
Da würden sich zu Basel Leute melden, die Angst haben vor anderem Gedankengut. Und genau diese Minderheit macht Basel zu einer bigotten Provinzstadt. Die Haltung sei vergleichbar mit der von kommunistischen Parteien.
Ma ai partiti comunisti del dopoguerra.
Der Tito Tettamanti sagt aber nicht pauschal, Basel sei ein intolerantes Provinzkaff, sondern eine intolerante Minderheit macht die Stadt zudem. Das ist allerdings immer noch starke Tubak, einmal aus Sicht von Basler FDP-Nationalrat und Gewerbdirektor Peter Malama.
Es bestätigt einfach einmal mehr, dass der Tettamanti als Grossinvestor in das Basler Medium eigentlich keine Identifikation verbindet mit unserer Region. Unsere Region also nicht kennt und auch so mit diesen Altsensibilitäten nicht hat können kennenlernen.
Eine ähnliche Position vertritt Basler LDP-Grossrätin Christine Wirz von Planta, die, wie auch Peter Malama, als bürgerliche Politikerin nicht im Verdacht steht, nur politisch zu argumentieren.
Die Äußerung von Herrn Tettamanti finde ich wirklich verfehlt. Ich finde sie nicht am Platz.
Verständnis für die Mentalitätskritik von Tito Tettamanti äußert hingegen der Neubesitzer und BATZ-Verleger Moritz Sutter. Im Fall vom Wirbel um die BATZ zeigt der Tito Tettamanti recht mit seinem Zweifel an der Basler Weltoffenheit.
Ich meine, mit dieser Hetzerei, die da letzte Woche passiert ist, von gewissen Leuten, das ist nicht weltoffen. Man muss sich doch, wenn man weltoffen ist, dann muss man sich mit anderen Meinungen auseinandersetzen.
Auch der Vorgänger von Moritz Sutter, der ehemalige Verleger Matthias Hagemann, kann nachvollziehen, dass sich der Tessiner Finanzier aufregt. Dank seinem Engagement sei die BATZ nicht von einem Zürcher Grossverlag geschluckt worden. Der Tito Tettamanti hat so Stellen gerettet.
Und wenn er natürlich als Dank für das Engagement dermaßen angegriffen wird, wie das jetzt passiert ist, dann verstand ich sie eher. Ich habe auch sehr negativ empfunden, dass er nicht in der statistisch-volkswirtschaftlichen Rede wenn es so weit gekommen ist, dass man so auftritt, berechtigtermaßen muss absagen aus Sicherheitsgründen, dann ist das bedenklich.
Während seiner ganzen Zeit als BATS-Hauptaktionär hat sich der Tito Tettamanti nicht einmal auf der Redaktion gezeigt. Sein abgesagtes Referat an der Uni war sein einziger öffentlicher Auftritt in Basel gewesen. Vor diesem Hintergrund werden all die Basler, die der Financier als intolerante Minderheit bezeichnet, seine Kritik als reine Polemik auffassen.
Der Beitrag vom Gaudenz Wacker. Der Tito Tettamanti nimmt heute also kein Blatt vors Maul, weder heute Morgen am Tessiner Radio noch heute Nachmittag, dann haben auch wir ihn am Telefon gehabt. Der Dieter Kohler hat der Tito Tettamanti gebeten, nochmals zu erklären, wieso er jetzt mit Basel so abrechnet.
Ich bin etwas überrascht, dass eine gewisse Anzahl, das ist eine kleine Minderheit, sich benimmt in einer Weise, die nicht rechtfertigt, die Name von weltoffene Stadt für Basel. Das heißt, gewisse Reaktionen von Intoleranz sind vielleicht mehr angebracht für eine kleine, bornierte Provinzstadt. Das hat mich etwas überrascht.
Heißt das, für Sie ist Basel eine kleine, bornierte Provinzstadt?
Nein, Sie verdrehen meine Worte. Ich habe gesagt, diese kleine Minderheit benimmt sich, wie wenn Basel eine kleine, bornierte Provinzstadt wäre.
Diese kleine Minderheit, das sind 18.000 Leute, die eine Internet...
Sagen wir nicht die 18.000 Leute, selbstverständlich, die haben gefolgt und so weiter, aber die, die das organisiert haben. Aber bitte, sans rancune, für mich ist das Kapitel Basel geschlossen.
Könnte es sein, dass Sie allenfalls die Basler Verhältnisse zu wenig gut gekannt haben als Tessiner?
Selbstverständlich, selbstverständlich, das gebe ich zu.
Wie viel Geld haben Sie verloren?
Ich habe einen Schwarz-Null.
Mich interessiert noch etwas. Sie hätten eigentlich am Montagabend einen Vortrag halten sollen. In diesem Moment bestanden schon Kontakte zu Herrn Sutter. Hätten Sie eigentlich am Montagabend vor versammelter Prominenz einen Vortrag gehalten und nicht gesagt, dass Sie zwei Tage später verkaufen?
Herr Kohler, ich verstehe, wo ich bin alt genug, um zu verstehen, wo Sie kommen wollen. Herr Kohler, der Entscheid ist der Freitag gefallen worden, auszusteigen, wenn möglich, weil Freitag habe ich das Redeverbot bekommen. Freitag haben die Veranstalter beschlossen, den Vortrag nicht zu halten. Im Moment, dass mir gesagt worden ist, dass der Vortrag nicht stattfinden sollte und so weiter, habe ich, weil ich ein Mann von raschen Reaktionen und von raschen Entschlüssen, sonst wäre ich nicht da, habe ich beschlossen, jetzt ich muss mich umsehen, die Reaktion ist so stark, im Interesse der Firma müssen Köpfe rollen und die Köpfe, die rollen müssen, sind die von Herrn Wagner und mir. Und nachher habe ich Kontakt genommen mit der Sutter. Wissen Sie, Herr Kohler, das wollen gewisse Leute nicht hören, aber ich habe auch gelebt, die Zeiten nach dem Krieg, wo die kommunistischen Parteien vertraten das Pensiero Unico. Es gab nur ein System zu denken. Man konnte nur in eine Weise denken. Okay.
Vergleichen Sie Basel mit diesen damals kommunistischen Verhältnissen?
Nein, verdrehen immer, Herr Kohler, seien Sie ein bisschen mehr geschickt mit mir. Sie versuchen immer zu verdrehen. Ich vergleiche nicht. Ich sage, dass eine Minderheit sich benimmt, wie wenn sie noch für das Pensiero Unico kämpfen. Sie dulden nicht, dass auch andere Meinungen existieren können.
Der Tessiner Financier Tito Tettamanti, befragt von Dieter Kohler. Meldungen aus der Region. Wer bestimmt im Baselbiet, was und wie an der Volksschule gelehrt wird? Diese Frage beschäftigt der Baselbieter Landrat schon lange. Soll die Politik das letzte Wort haben oder soll dafür das Fachgremium der Bildungsrat zuständig sein? Heute hat der Landrat in dem Seilziehen die letzte Runde eröffnet. Auf der einen Seite ziehen FDP und SVP. Sie haben betont, sie wollen vor allem aus finanziellen Gründen, dass der Landrat das letzte Wort zu den Lehrplänen bekommt. Auf der anderen Seite ziehen die SP und CVP-EVP. Sie befürchten, dass später im Landrat ein ideologisches Hickhack um die Lehrpläne losgeht. Der Christian Steiner von der CVP.
Man muss sich die Bildungsschlachten vorstellen, die dann im Landrat stattfinden. Wenn die erklärte Gegnerschaft von Harmos im Fall von der SVP noch antrieben durch die Ideologie von einem eigenen Lehrplan, im Landrat eine Plattform bekommt, um ihre Vorstellungen zu platzieren.
Der Entscheid hat der Landrat heute noch nicht gefällt. In welche Richtung der Entscheid in der nächsten Sitzung vom Parlament geht, bleibt auch noch offen. Die Grünen, die bei diesem Geschäft das Züngli an der Waage spielen, sind nämlich gespalten. Das Sportmuseum Schweiz soll auch vom Baselbiet eine Subvention bekommen. Der Landrat hat heute Morgen die Regierung aufgefordert, sie soll eine Subvention an das Sportmuseum von 150'000 Franken pro Jahr prüfen. Der Vorstoss ist mit 40 Ja gegen 32 Nein durchgekommen. Im Kanton Basel-Stadt hat der Grossrat schon im März Ja gesagt zu dieser jährlichen Subvention von 150'000 Franken. Das Baselstädter Budget für 2011 bekommt gute Noten von der Finanzkommission vom Grossen Rat. Die Krise habe im Kanton nicht durchgeschlagen und der Kanton bleibe solid finanziert, hat der Präsident der Finanzkommission, der Baschi Dürr, heute gesagt. Das Budget rechnet mit rund 45 Millionen Franken Überschuss. Besonders positiv wertet die Finanzkommission, dass die Regierung mit einem Sparprogramm dafür gesorgt hat, dass der Aufwand nächstes Jahr nur um 1,5% wächst. Das Naturhistorische Museum macht im Januar ein paar Räume von seiner Tourausstellung zu. Die Räume werden temporär geschlossen und saniert, weil es drinnen Spritzasbest hat. Damit macht das Museum schneller vorwärts mit dieser Sanierung. Statt in Etappen führt das Museum die Sanierung jetzt konzentriert ab Ende nächsten Januar durch. Bis dann können wir aber die Ausstellungen problemlos anschauen. Eine Gefahr für die Besucherinnen und Besucher gäbe es keine, teilt das Museum mit. Der Basler Quantenphysiker Daniel Loss hat heute den Marcel-Benoist-Preis bekommen. Der Preis gilt sozusagen als Schweizer Nobelpreis. Er wird seit 1920 vom Bundesrat vergeben. Der Preis ist neu dotiert mit 75'000 Franken. Die Benoist-Stiftung, die den Preis vergibt, hat wegen Kursverlust an der Börse die Preissumme halbiert. Eine Mäzenin hat die Kürzung aber teilweise ausgeglichen. Tennis. Der Roger Federer hat sich an der ATP-Tennis-WM für das Halbfinale qualifiziert. Im letzten Gruppenspiel schlägt die Welt Nummer 2 aus dem Baselbiet der Schwede Robin Söderling in 2 Sätzen mit 7:6 und 6:3. Seit über 100 Jahren gibt es im Baselbiet die sogenannten Sparvereine. Ihre Mitglieder legen jeden Monat diszipliniert einen Batzen auf die Seite. Nach 5 Jahren bekommt man das Geld dann verzinst zurück. Die ehrenamtlichen Vereine haben bis jetzt eher still und ohne gross Aufsehen geschafft. Vor kurzem haben sie aber plötzlich niemand geringer als die Finanzmarktaufsicht, die FINMA, am Hals gehabt. Und das hat auf einmal die Existenz von diesen Sparvereinen infrage gestellt. Beat Giger.
Der Johannes Oehler, Präsident der Baselbieter Sparverein, ist aus allen Wolken gefallen, wo plötzlich die FINMA bei ihm anklopft.
Ja, das hat wie eine Bombe eingeschlagen. Und wir haben noch treu, wie wir sind, mit der FINMA Kontakt aufgenommen, haben dort oben eine Sitzung anberäumt und dort sind wir auf die Welt gekommen.
Aber alles zuerst der Reihe nach. Die Baselbieter Sparverein sind eigentlich ein Relikt aus einer anderen Zeit. Die Geschichte geht nämlich zurück bis ins 19. Jahrhundert, wo in Baselbiet die ersten Fabriken entstanden sind. Mit dieser Industrialisierung haben die Leute auf einmal mehr Geld in der Tasche gehabt, erzählt Johannes Oehler.
Das Geld hat man nicht einfach anderweitig wieder ausgeben, dass es postwendend im Wirtshaus umgesetzt worden ist, sondern hat dafür gesorgt, dass mit diesen Sparvereinen etwas auf die Seite gebracht werden konnte. Und immer nur so viel, dass man es am eigenen Maul nicht gespürt hat, was man klein und bescheiden in diesem Sparverein monatlich abgibt.
Das Prinzip ist ziemlich einfach. Am Anfang haben die Mitglieder ihre Sparbatzen jeweils im Gouvert am Kassier vom Sparverein vorbeigebracht. Der hat das Geld dann eingesammelt und auf die Bank gebracht. Von den gut 7'000 Mitgliedern, die heute in einem Sparverein mitmachen, überweisen die meisten den Betrag viel einfacher per Dauerauftrag. Sonst aber hat sich an der Tradition nur wenig geändert. Am Schluss von einer Sparperiode, in der Regel immer nach 5 Jahren, bekommen die Mitglieder ihres ersparten Zurückübel natürlich verzinst. Ein Haufen Gewinn wirft das zwar nicht ab, dafür geht man auch kein grosses Risiko ein. Nachdem sie lange Zeit Mitglieder verloren haben, haben Sparvereine während der Finanzkrise darum plötzlich wieder neue Zulauf bekommen. Gleichzeitig hat aber eben auch die Finanzmarktaufsicht FINMA plötzlich ein Auge auf die altehrwürdige Baselbieter Institution geworfen. Der FINMA-Sprecher Alain Bixel.
Wenn eine Institution Geld von Leuten aufnimmt, dann braucht das eine Bankbewilligung. Und das ist den Verein nicht bewusst gewesen. Und da hat man da, also da ist FINMA auf den Plan gerufen worden.
Denn kein von den 50 Baselbieter Sparvereinen, die es gibt, ist je auf die Idee gekommen, so eine Bewilligung einzuholen. Um es schnell zu sagen, die Existenz der Sparvereine ist also plötzlich auf dem Spiel gestanden. Denn eigentlich arbeiten sie seit Jahren illegal. Die Sparvereine haben Hilfe gesucht und sie beim Baselbieter SVP-Nationalrat Christian Miesch gefunden. Auch er hat das erste Mal gemeint, er höre nicht recht.
Ich habe ja natürlich heute noch erlebt in Bern gesehen, dass die UBS gesetzeswidrig in den USA unglaubliche Geschäfte gemacht hat. Und plötzlich muss man feststellen, ist ein Sparverein Basel-Land, wo alles ehrenamtlich läuft, wird in den gleichen Topf geworfen.
Trotzdem, rechtlich gesehen, das hat auch Christian Miesch gleich gemerkt, gibt es nichts zu rütteln. Die FINMA hat recht. Beide Parteien sind darum an den Tisch gesessen und haben nach einer Lösung gesucht. Schlussendlich haben wir die auch gefunden.
Das Heikelste ist der Name, Sparverein, das muss weg. Weil es darf nichts sein, was darauf hindeutet, dass wir Geld einsammeln. Das dürfen nur Banken, die eine Lizenz haben. Also haben wir Namen und vor allem haben sie eine Bankgarantie von der Basel-Landschaftlichen Kantonalbank.
Das heisst, die Bank bürgt neu für den Sparverein. Bleibt die Frage, die sich alle Haufen Leute stellen. Bei allem Pflichtbewusstsein hat FINMA, die sich in den letzten Monaten nicht gerade über fehlende Büten beklagen konnte, auch nicht Wichtiges zu tun. Der FINMA-Sprecher Alain Bixel nimmt den Angriff gelassen und schmunzelt.
Also das ist ein Element vom Wichtigsten, das wir zu tun haben, und zwar der Schutz der Kunden. Und das zieht sich von einer Grossbank schlussendlich bis zu einem Sparverein. Natürlich ist es auch nicht so spektakulär wie in anderen Fällen, aber auch hier müssen sich überlegen, da geben Leute Geld. Und da muss man sicherstellen, dass die Leute das Geld wirklich auch haben, wenn sie es dann wieder zurückholen.
Der Knatsch ist also beigelegt. Die Sparvereine heissen jetzt neu Fünf-Liebe-Verein und sie können in Zukunft völlig legal weiter funktionieren.
Ein seltenes Bild heute im Basler Strafgericht. Der ehemalige Chef von der Uni-Frauenklinik und drei weitere Ärzte sitzen auf der Anklagebank. Sie müssen sich verantworten, weil vor 6 Jahren bei einer Entbindung ein Buschi gestorben ist und die Mutter lebensgefährlich verletzt worden ist. Die Mutter ist heute im Gerichtssaal als Zeugin dabei gewesen. Ein höchst emotionaler Prozessauftakt. Caroline Türkauf.
Sie sei nervös, aber froh, dass man den Fall so ernst nehme, hat die 42-jährige Frau gesagt, die extra aus Australien angereist ist, um heute als Zeugin aufzutreten. Ihr Kind ist gestorben wegen einem Medikament, das Wehen auslösen sollte. Ein sehr umstrittenes Medikament und trotzdem wird es auch heute noch gebraucht, nicht nur in der Schweiz. Umstritten, weil die Gebärmutter gerissen kann. Und genau das ist vor 6 Jahren im Basler Unispital passiert. Das Baby ist gestorben und die Mutter fast verblutet. Das sei ein absoluter Einzelfall. Die Chancen, dass das Medikament Cytotec derart gravierende Nebenwirkungen hat, die stieg 1 zu 10'000. Das hat vor allem der ehemalige Chef der Uni-Frauenklinik heute mehrfach betont. Er steht wegen seiner Verantwortung am stärksten unter Druck, ist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Und mit derart unwahrscheinlichen Nebenwirkungen, die ich einen Patienten grundsätzlich nicht belasten. Besonders nicht, wenn sie wie in diesem Fall hier psychisch instabil sind. Die Mutter war nämlich sehr ängstlich gewesen. Und genau mit diesem Punkt ist das Opfer alles andere als einverstanden. Hat sie gewusst, dass auch nur eine minimalste Chance besteht, als ihr Baby sterben könnte, sie hat das Medikament nie genommen, hat sie heute mehrfach gesagt. Die eine Frage, die das Gericht darum beschäftigt ist, ob die Mutter genug informiert worden ist. Die andere Frage ist, ob die heute 42-jährige Mutter, die aus Australien übrigens noch einmal ein Kind bekommen hat, genug ärztliche Versorgung gehabt hat. Das Opfer geht nämlich davon aus, als wenn in all diesen Stunden einmal ein Arzt und nicht nur die Hebamme für sie geschaut hat, ihr Kind möglicherweise nicht tot wäre. Ein Vorwurf, den der ehemalige Leiter der Basler Frauenklinik so auf keinen Fall stehen lassen. Schliesslich seien Hebammen enorm gut ausgebildet und die Kontrollmechanismen haben in seiner Ära im Unispital gut funktioniert. Es sei er gewesen, der eine Art Hausbuch mit Regeln entworfen hat, die für alle Mitarbeiter verbindlich sei. Das Hausbuch sei wegen seiner umwerfenden Qualität gar von anderen Spitälern übernommen worden. Was dieser Mutter passiert ist, die ihm aber unendlich leid. Das haben die angeklagten Ärzte heute mehrfach betont. Schuldigeständnis haben sie bei der Erstbefragung aber keine gemacht. Weil, so scheint es, sich hier eben um den 1 zu 10'000 Einzelfall handelt, der natürlich für das Opfer sehr tragisch ist, aber nicht grundsätzliche Kritik an der Informations- oder Überwachungsstruktur rechtfertigt. Als vor 6 Jahren aber nicht alles einwandfrei gelaufen ist, belegt das besagte Handbuch vom Unifrauenspital. Das umstrittene Medikament darf seit diesem Fall nämlich nicht mehr vaginal verabreicht werden und die Mieter werden schriftlich über das Medikament informiert, sodass man nachher belegen kann, über was wann informiert worden ist. Ob sich's beim Tod von dem Baby tatsächlich um den Einzelfall handelt, den man scheinbar nie abwenden kann, oder ob im Unifrauenspital nicht sauber informiert und überwacht worden ist, muss jetzt das Strafgericht entscheiden. Das Urteil folgt am nächsten Mittwoch.
Caroline Türkauf. Es ist 6:08. Sie hören das Regionaljournal Basel auf RS1. Die Gemeinde Diegde stimmt heute oben an der Gemeindeversammlung darüber ab, ob ihre Gemeinde 5 Franken pro Kopf und Jahr an den sogenannten Jurapark Basel-Land geben will und damit Teil davon wird. Und mit der Gemeindeversammlung zu Diegde steht und fällt das Projekt. Sagt Diegde nein, gibt es keine 100 zusammenhängenden Quadratkilometer und ergo auch keine Fördergelder vom Bund und dem Kanton. Der Jurapark und das Baselbiet, eine Fortsetzungsgeschichte in mindestens 3 Teilen, erzählt von Michel Scheidegger.
Teil 1. Die Idee eines Naturparks ist es, dass sowohl die biologische Vielfalt geschützt wird, als auch die wirtschaftliche Nutzung für den Mensch möglich ist. Das im Unterschied zum Naturschutzpark. Der Jurapark ist so ein Naturpark, wo man möglichst nachhaltig bewirtschaften will, damit er a. lang und b. ohne allzu grosse Schäden überleben kann. Vor einem Jahr ist der Verein Jurapark Basel-Land grandios gescheitert. 25 Gemeinden haben zwar Ja gesagt zum Jurapark, aber das Diegdertal hat sich als mittlerer Gürtel von dem Gebiet, das zusammenhängen soll, dagegen gesperrt. Daraufhin hat der Vereinsvorstand neben den Gemeinden noch andere Interessensverbände eingebunden. 2 Naturschutzverbände, Basel-Land Tourismus, der Bauernverband, der Gastro Basel-Land und die Wirtschaftskammer. Zusammen hat man die erste Vorlage überarbeitet und gehofft, dass man in einem zweiten Anlauf mehr Chancen hat. Teil 2 von dieser Geschichte. Letzte Woche hat eine von diesen Gallier-Gemeinden zum zweiten Mal Nein gesagt zum Jurapark. Eptigen lehnt auch die überarbeitete Version ab. Das enttäuscht der Juraparkpräsident Martin Rüeg.
Ja, auf der einen Seite hat es mich erstaunt, weil, weil wir jetzt eben den Vorstand breiter abgestürzt haben, politisch auch breiter mit den Wirtschaftsorganisationen. Und auf der anderen Seite haben wir das Gesuch ausgerichtet und verträglicher gemacht, denke ich jetzt für Skeptiker. Auf der anderen Seite ist mir bewusst, dass der Widerstand besonders gross ist in diesem Tal und dass es vielleicht nicht einfach war, für gewisse Leute durch den Schatten zu springen, obwohl wir jetzt die Voraussetzungen geändert haben.
Zweifel kommen vor allem von Seiten der Bauern und vom Gewerbe, die um Einschränkungen bei ihrer Arbeit fürchten. Argumente, die im Juraparkverein nicht einleuchten. Vor allem, weil ja seit einem Jahr auch die Wirtschaftskammer und der Bauernverband eingebunden sind. Mit den Fördergeldern von Bund und Kanton könnte man dann regionale Produkte mit einem Naturpark-Label vermarkten und den Tourismus fördern. Der Martin Rüeg glaubt, dass die Gemeindeversammlung von Eptigen mit ihrem Nein den Sack gehauen und den Esel gemeint hat.
Trifft es ja jetzt die Initianten, respektive die Gemeinden, die 25 Gemeinden, die in der Region etwas tun wollen und Fördergelder von Bund und Kanton möchten in der Region einsetzen. Die trifft es, also Gemeinden und nicht der Kanton oder die Protagonisten wie mir und andere.
Jetzt hängt also die letzte Hoffnung an der Gemeinde Diegde. Und das bringt uns zum dritten und vorläufig letzten Teil. Sollte Diegde auch Nein sagen zum Beitritt zum Jurapark, dann heisst das für Martin Rüeg.
Dann haben wir im letzten Jahr keinen zusammenhängenden Perimeter von 100 Quadratkilometern. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um das Gesuch beim Bund einzugehen. Und dann sind wir wieder blockiert wie vor einem Jahr und können das Gesuch nicht eingehen.
Und dann muss der Verein Jurapark Basel-Land über die Bücher. Vereinbart ist ein Treffen im Januar, wo man eine Auslegeordnung macht, sagt Martin Rüeg. Und es sei alles offen. Von Verein auflösen bis auf kleinere Flammen weitermachen, ist alles möglich. Er persönlich hat aber immer noch Energie für das Projekt.
Die Energie habe ich immer noch, das ist richtig. Ich bin völlig überzeugt von diesem Projekt, dass das richtig ist. Das Projekt bringt der Region etwas. Sie kennen vielleicht die Situation gerade im Diegdental, wo Eptigen und Diegde jetzt gemeinsame Schulen machen, weil auch hier die Abwanderung langsam einsetzt. Und von dem her gesehen, glaube ich, ist es richtig, dass man sowohl die Stärke von dieser Region, das ist Natur und Landschaft auf der einen Seite und auf der anderen Seite die nachhaltige Wirtschaft versucht zu stärken, um diesen Dörfern im oberen Baselbiet in Zukunft zu geben.
Sagt der Martin Rüegg im Beitrag von der Michelle Scheidegger. Und in ein paar Sekunden ist es 6:03. Wir kommen zu der Zusammenfassung vom Wichtigsten aus der Obersendung vom Regionaljournal Basel. Die Baselstädter Finanzkommission zeigt sich zufrieden mit dem Budget der Regierung fürs nächste Jahr. Das Budget sieht 45 Millionen Franken Überschuss vor. Die Finanzkommission lobt besonders, dass die Regierung das Wachstum der Ausgaben mit einem Sparprogramm in den Griff genommen hat. Die Baselbieter Regierung soll prüfen, ob auch der Landkanton das Sportmuseum Schweiz mit 150'000 Franken Subvention pro Jahr soll unterstützen. Der Landrat hat der Regierung heute einen entsprechenden Auftrag gegeben. Der Baselstädter Grosse Rot hat die Subvention schon im März gesprochen. Ungewöhnlicher Prozessauftakt heute am Basler Strafgericht. Angeklagt sind 4 Ärzte vom Basler Frauenspital, darunter der ehemalige Leiter der Frauenklinik. Sie müssen sich verantworten, weil vor 6 Jahren ein Buschi gestorben ist und die Mutter fast verblutet ist. Das Urteil fällt am nächsten Mittwoch. Die über 100-jährige Baselbieter Sparverein haben die eidgenössische Finanzaufsicht FINMA auf den Plan gerufen. Die FINMA hat die Sparverein unter die Lupe genommen und festgestellt, dass sie gegen das Bankengesetz verstoßen. Dank einem Kompromiss haben sich beide Seiten können verständigen. Die Sparverein dürfen weiter existieren, allerdings unter einem neuen Namen. Sie heissen jetzt Fünf-Lieber-Verein. Warm anziehen, das empfiehlt Christine Jutz von SF Meteo.
Zuerst regnet es, dann schneit es und die Temperaturen sinken auf minus 1 Grad. Das bedeutet, dass es stellenweise Glatteis gibt. Vorsicht also, wer heute Nacht unterwegs ist. Morgen Freitag ist es dann wechselnd bis stark bewölkt. Am Morgen schneit es zuerst noch an vielen Orten. Am Nachmittag gibt es dann nur noch stellenweise ein bisschen Schneegestöber. Dafür auch ein paar Aufhellungen. Temperaturen morgen den Tag durch bei rund 2 Grad. Am Rhein nachher 3 Grad und in Rüneberg minus 1 Grad. Nach einer eisig kalten Nacht ist es am Samstag dann wahrscheinlich freundlich und auch meistens trocken. Es gibt den ersten Eistag mit Höchstwert von minus 2 Grad. Am Sonntag ziehen dann wieder mehr Wolken auf und es könnte auch wieder ein bisschen schneien.
So viel vom Regionaljournal Basel für heute. Sie finden uns auch im Internet, die Adresse regionaljournal.ch. Dort können Sie Beiträge oder Sendungen nachhören und die Obersendung als Podcast abonnieren. Neues aus der Region gibt es wieder in unseren Sendungen von morgen, das erste Mal am 6:30. Dann erfahren Sie, wie die Gemeindeversammlung von Diegde über den Jurapark entschieden hat. Am Mikrofon heute hat sie der Christoph Ratz begleitet.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.